So, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung Geschichte als Sicherheitsdilemma. Worum geht es? Es geht um die Frage, wie weit aus historischen Narrativen tatsächlich Probleme für die internationale Sicherheit entstehen, wie weit Gefahren daraus entstehen können für die internationale Sicherheit. Und gerade im östlichen Europa spielte ja die Geschichtspolitik in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine sehr wichtige Rolle, sowohl als Motor als auch als Legitimation für Innen- und Außenpolitik. Und der offene Angriff auf, der russische Angriff auf die Ukraine hat diese Tendenz jetzt zu einem sehr dramatischen und sehr brutalen Höhepunkt getrieben. Der Krieg wurde ja schon im Vorfeld eigentlich vorbereitet durch vermeintlich historische, historiografische Äußerungen, Erörterungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und wir sehen jetzt auch weiter im Kriegsverlauf, wie historische Analogien immer wieder auch benutzt werden in dieser Eskalationsstufe. Jüngstes Beispiel sind diese letzten Äußerungen des russischen Außenministers Lavrov über diese Analogie von Hitler und Zelensky. Wir werfen heute einen Blick zurück auf die Geschichtspolitik in Russland und in der Ukraine und wir gehen dabei auch der Frage nach, in welchen Situationen staatliche Geschichtspolitik an Relevanz gewinnt und ob diese Geschichtspolitik als Indikator für das Sicherheitsempfinden und die Konfliktwahrnehmung eines Staates bedeutet werden kann. Das ist heute eine gemeinsame Veranstaltung, die ausgerichtet wird von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, die ich hier vertrete, und des Verbands der Osteuropa-Historikerinnen und Historiker und des Sonderforschungsbereichs Dynamiken der Sicherheit, Formen der Versicherheitlichung in historischer Perspektive. Und ich freue mich sehr, dass alle drei Veranstalter hier auch aktiv beteiligt sind. Heidi Hein-Kircher ist Historikerin mit einem Schwerpunkt auf Ostmitteleuropa. Sie ist auch Bereichsleiterin am Herder-Institut für historische Ostmitteleuropa-Forschung und sie ist auch Wissenschaftlerin am Sonderforschungsbereich Dynamiken der Sicherheit. Martin Aust ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Bonn, Historiker mit einem Schwerpunkt auf dem russischen Zarenreich und der Sowjetunion und auch Russlands nach dem Zerfall der Sowjetunion. Und er ist auch Vorsitzender des Verbands der Osteuropa-Historikerinnen und Historiker. Und wir freuen uns sehr, dass wir als dritten Experten Andreas Umland gewinnen konnten, Politikwissenschaftler. Er hat sehr intensiv zur Sowjetunion, zu Russland und zur Ukraine gearbeitet, gerade in den letzten Jahren in der Ukraine gelebt und gearbeitet, dadurch nochmal einen ganz besonderen Fokus auch auf der Ukraine und den politischen Entwicklungen dort. Und er ist jetzt Wissenschaftler am Stockholm Center for Eastern European Studies. Die heutige Veranstaltung, das möchte ich auch kurz sagen, ist der erste Teil einer dreiteiligen Reihe zum Thema die russische Invasion in die Ukraine, Perspektiven der historischen Sicherheitsforschung. Und die Veranstaltungsreihe wurde auch angeregt von dem Sonderforschungsbereich, den ich bereits erwähnt habe. Und Heidi Hein-Kircher wird jetzt kurz in das Thema einführen und auch einige konzeptionelle Thesen in den Raum stellen. Heidi, damit übergebe ich an dich.
Lieben Dank, Gabi. Ich begrüße auch alle Teilnehmenden und Zuhörenden ganz herzlich meinerseits und möchte direkt auch beginnen. Ja, Dynamiken der Sicherheit, Formen der Versicherheitlichung in historischer Perspektive ist sozusagen der Anlass seit 2014, dass wir in verschiedenen Konstellationen uns in Marburg und Gießen mit Fragen von Sicherheit beschäftigen. Es geht uns dabei auch um die Konstruktion von Sicherheit, also um ein Sicherheit als diskursives Konstrukt und damit letztlich auch als gesellschaftliche Wert- und Normvorstellung. Also wir fragen danach, wie Sicherheit wahrgenommen wird und wie sie dargestellt wird. Und letztlich folgt daraus dann auch in einer dynamischen Wechselseitigkeit natürlich die Frage, wie Sicherheit hergestellt wird. Und damit komme ich dann auch zum heutigen konzeptionellen Input. Geschichte als Sicherheitsdilemma. Mit dieser Frage wollen wir also heute die Legitimation für die russische Invasion in die Ukraine diskutieren, denn diese wurde geschichtspolitisch vorbereitet und ausführlich legitimiert. Sie alle haben die Fernsehansprachen Putins im Blick. Putin hat eine eigene Interpretation der Geschichte vorgelegt, welche die Ansicht einer historischen Einheit von Russen, Belarusen und Ukrainern vertritt. Spätestens seit seiner zweiten Amtszeit erlebte die russische Geschichtspolitik eine erhebliche Intensivierung, die einerseits Narrative der russländischen Historiografie des 19. Jahrhunderts mit denen sowjetischer Prägung verwebte. Die Rehabilitierung Stalins und die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg sind hierbei zwei ganz besonders prägnante Punkte und gegenwärtig auch sehr präsent. Ich möchte zwei wichtige Schritte der Bedeutungszunahme von Geschichtspolitik andeuten. Einerseits die Zuspitzung der Geschichte auf die Leistungen Putins in einem 2015 publizierten Geschichtslehrwerk für Schulen von Rurik bis Putin und das 2021 im Juli erschienene Essay und auch verbreitete Essay, auch in westlichen Sprachen verbreitete Essay über die historische Einheit der Russen und der Ukrainer, in dem die heutige Ukraine als westliches Anti-Russland-Projekt dargestellt wird und damit wird ein Bedrohungsszenario Russlands durch die Ukraine entwickelt. Meine Aufgabe ist es, an dieser Stelle in einige allgemeine, grundlegende, konzeptionelle Überlegungen über die dynamische, wechselseitige Beeinflussung von Geschichte als Legitimationsnarrativ für politisches Handeln einzuführen und deren Bedeutung für die Darstellung und Vermittlung von Bedrohungsszenarien, also von Sicherheitsdefiziten für die eigene Gesellschaft, thesenhaft vorzustellen. Geschichtspolitik wird dazu herangezogen, eigene Politiken zu legitimieren, aber auch Geschichtsbewusstsein und Identifikation mit dem Staat in der Gesellschaft zu verankern. Edgar Wolfrum definiert Geschichtspolitik als, Zitat, Handlungs- und Politikfeld, auf dem verschiedene Akteure Geschichte mit ihren spezifischen Interessen befrachten und politisch zu nutzen suchen. Sie zielt auf die Öffentlichkeit und trachtet nach legitimierenden, mobilisierenden, politisierenden, skandalisierenden, diffamierenden und so weiter Wirkungen in der politischen Auseinandersetzung. Zitat Ende. Durch Geschichtspolitik werden also Positionen der eigenen Gruppe, das heißt des Staates, der Gesellschaft gestärkt und gegnerische Positionen diffamiert und skandalisiert. Das heißt also, bei Geschichtspolitik geht es nicht um die Wahrheit, sondern es geht um die Interpretation von Vergangenen und die machtpolitische Durchsetzung und Festigung dieser Interpretation. Sie kann daher einen wichtigen Bestandteil von Ideologien bilden oder gar auch fehlende Ideologien ersetzen. Die von einem Staat vertretene Geschichtspolitik verschafft, nutzt und baut in unterschiedlicher Intensität Erinnerungsorte und politische Mythen aus, um historische Kontinuitäten herzustellen und eine Abgrenzung zu anderen Staaten oder Gesellschaften zu schaffen, indem eben eine Bedrohung hergestellt und dargestellt wird. Somit können in einer dynamischen Wechselwirkung entsprechende Topoi aufgegriffen und angedeutet werden. Durch die geschichtspolitisch aufgerufenen Themenfelder wird durch die ihr inhärente Schwarz-Weiß-Darstellung ein historisierendes Bedrohungsszenario narrativ entwickelt, aber durch den Bezug auf die Geschichte zugleich auch und auf die vollbrachten eigenen Leistungen ein zukunftsgerichtetes Sicherheitsversprechen transformiert. Das heißt also, Geschichtspolitik dient eben dazu, mit einem durchaus emotionalen Narrativ sozusagen auch Konflikte, Konfliktkonstellationen zu begründen und trägt damit letztlich auch zu Unsicherheit bei, da jede Gemeinschaft eben ihre Position mit der Geschichte begründen, mit der eigenen Geschichte begründen, durchsetzen und festigen will. Diese Funktion wird eben in Krisen besonders bedeutsam. Dort werden die den jeweiligen Bedürfnissen, die Narrative den Bedürfnissen angepasst, denn mit dem Rückgriff auf das Vergangene werden eben politische Bedrohungsszenarien instrumentalisiert, um eben in der Gegenwart sozusagen Argumentationen für das eigene Handeln zu entwickeln. Also wir haben sozusagen eine Konstellation, wo eben die Invasion in die Ukraine geschichtspolitisch vorbereitet wurde. Aber wir werden gleichzeitig gleich auch in der Diskussion noch andere Themen ansprechen, geschichtspolitische Themen ansprechen, wo eben Geschichte flexibel von den Akteuren genutzt wird, um die eigenen Handlungen zu legitimieren. Das heißt, die Berufung auf die Geschichte schafft letztlich ein Dilemma. Das Narrativ schildert die meist heldenhafte, aufopfernde Abwendung von Bedrohung und die Schaffung von Sicherheit für die eigene Gruppe, verbindet dies aber letztlich mit einer Abgrenzung und letztlich einer Schaffung von Unsicherheit für die Exkludierte, für die andere Gruppe. Und das, denke ich, werden wir nun im Folgenden anhand der Invasion weiter diskutieren. Dankeschön.
Vielen Dank, Heidi, für diese Einführung. Eine deiner Thesen ist ja, dass Ostmittel- und Osteuropa auch deshalb als Krisenregion wahrgenommen werden, weil in den vergangenen 20 Jahren Geschichtspolitik hier so eine wichtige Rolle gespielt hat. Würdest du denn dann damit so weit gehen zu sagen, eine verstärkte Geschichtspolitik ist ein Seismograf für Probleme, für Konflikte in einem Land?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass eben mit Geschichtspolitik, die natürlich dann auch immer auf die eigenen Leistungen, also heroische Taten in irgendeiner Form rekurriert oder wie wir es in Ostmitteleuropa auch erlebt haben, letztlich ein Opfermythos darstellt oder zurückgreift, dass das natürlich ein Seismograf dafür ist, wie eben die eigene Gesellschaft mobilisiert werden soll. Und Mobilisierung ist dann notwendig, wenn man eben feststellt, dass es eben in dieser Gesellschaft kriselt.
Das heißt, wenn der Kitt an anderer Stelle fehlt, dann wird sozusagen die Geschichte aus der Mottenkiste geholt, wenn ich das mal so sagen kann, um eben die, um eine Mobilisierung zu erreichen und eine Identifizierung. Vielen Dank. Martin Aust, Heidi Hein-Kircher hat es ja eben schon gesagt, der Anspruch Russlands auf die Ukraine als Teil des russischen Staats ist jetzt keine neue Forderung, die steht schon länger im Raum. Das Gleiche gilt auch für den Vorwurf, die Ukraine werde von einer faschistischen Diktatur unterjocht. Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken so auf die Geschichtspolitik, also die russische Geschichtspolitik in den letzten 10 Jahren. Heidi hat ja eben auch gesagt, dass gerade seit der zweiten Amtszeit von Putin als Präsident Geschichtspolitik nochmal eine ganz andere Rolle bekommen hat. Was waren denn dann die dominierenden Themen und inwiefern lassen sich diese mit russischer Sicherheitspolitik verbinden? Das ist ja unsere zentrale Frage heute. Wie weit sehen wir wirklich einen Nexus zwischen Geschichtspolitik und Sicherheitspolitik? Martin.
Ja, danke schön. Ich will als erstes herzlichen Dank sagen, dass der VOH hier auch mit vertreten sein darf und begrüße auch alle, die heute sich zugeschaltet haben. Als erstes würde ich die Zäsuren etwas anders setzen. Ich finde, wir sollten uns noch einmal daran erinnern, dass Putin ja 2009 und 2010 eine ganz andere Geschichtspolitik gegenüber Polen verfolgt hat, als er das in den letzten Jahren gegenüber der Ukraine getan hat. Also es hat zu der Zeit, als Putin Ministerpräsident gewesen ist, einen instrumentellen Umgang, eine Nutzung von Geschichtspolitik gegeben, um die polnisch-russischen Beziehungen damals zu entspannen. Beim Gedenken an den deutschen Angriff vom 1. September auf der Westerplatte und dann auch beim runden Jahrestag des Massakers von Katyn und des Absturzes der polnischen Präsidentenmaschine. Ich sehe den großen Einschnitt dann mit Beginn der dritten und der vierten Präsidentschaften von Putin. Also in diesen zurückliegenden 10 Jahren kann man feststellen, dass der Anspruch des Staates Geschichtsinterpretation zu bestimmen und dass die Verdrängung von wissenschaftlichen und von zivilgesellschaftlichen Akteuren in der Geschichtskultur immer stärker gewesen ist, bis wir uns jetzt in der Situation wiederfinden, die ja schon eingangs beschrieben worden ist. Ich möchte noch eine Beobachtung hinzufügen. Ich finde das vollkommen plausibel, dass wir hier über Geschichtspolitik und Sicherheit sprechen. Es ist ja in der Tat in Putins Äußerungen zur Ukraine in den letzten 9 Jahren eine starke Radikalisierung zu beobachten gewesen. Beim 1025-jährigen Jahrestag der Taufe der Rus 2013 konnte man eventuell noch den Eindruck haben, dass diese Gedenkfeierlichkeiten, an denen die Präsidenten Russlands, Belarus und der Ukraine teilgenommen haben, einen werbenden Charakter hatten für die Eurasische Union. Das hat sich dann nach dem Euromaidan von 2013-14 grundlegend geändert. Und die jüngsten Äußerungen von Putin von 2021-22 sprechen dann der Ukraine ja jegliche Existenzrechte ab, auf den Anspruch auf eine Vergangenheit und den Anspruch auf Existenz als Nation und Staat. Also von daher ist der Zusammenhang zwischen Geschichtspolitik und Sicherheit hier vollkommen offenkundig. Inwieweit das ein Dilemma ist, ist für mich noch eine ungeklärte Frage. Also das ist ja, also in einem Dilemma befindet sich ein Akteur, wenn in einer Situation eine Entscheidung zu treffen ist, zwischen zwei verschiedenen Handlungsoptionen und beide Handlungsoptionen ihre Nachteile haben. Das heißt, da schauen wir eigentlich nicht mehr darauf, wie strikt Putin seine Geschichtspolitik, sondern das adressiert eher die Frage an uns, wie reagieren wir eigentlich darauf? Und da würde ich in der Tat ein Dilemma von gerade von deutscher Erinnerungskultur und Geschichtspolitik sehen, das wir hier nicht ausblenden sollten. Die Ostpolitik, insbesondere der SPD in den Bundesregierungen, steht in einer ganz starken Russland-Tradition von deutscher Politik und hat dabei Ost-Mitteleuropa und die Ukraine immer wieder ausgeblendet. Frank-Walter Steinmeier hat als Außenminister 2008 einen Vorwurf zu einem Ausstellungskatalog über eine Ausstellung der Geschichte der Hohenzollern und der Romanows verfasst. Darin heißt es, es sei immer zum grundsätzlich Guten in der Geschichte Europas gewesen, wenn Deutschland und Russland einvernehmliche Beziehungen gehabt hätten. Das kann man aus ostmitteleuropäischer Perspektive grundsätzlich nicht unterschreiben. Und als 2021 im Sommer die Kritik an Nord Stream 2 wieder einmal besonders hörbar wurde, hat Steinmeier auch versucht, diese Röhre damit zu rechtfertigen, dass im Angesicht der deutschen Erinnerungsverantwortung für den Überfall auf die Sowjetunion Deutschland eine besondere Schuld gegenüber Russland trage. Was also vollkommen ausblendet, dass diese Erinnerungsverantwortung ebenso Belarus und der Ukraine zu gelten hat. Also da sehe ich dann eher Dilemmata im Umgang mit Geschichte, bei der wir auch einen kritischen Blick auf Deutschland werfen sollten.
Vielen Dank. Vielleicht schaffen wir es gleich, auch nochmal tatsächlich auf den Stellenwert von Geschichtspolitik in Deutschland näher einzugehen. An dieser Stelle übrigens der Hinweis, Sie können gerne Fragen stellen und nutzen Sie dafür bitte die Chat-Funktion. Und wir werden dann schauen, wie weit wir Ihre Fragen einbringen können hier in die Diskussion. Noch eine Frage, bevor du, Heidi, vielleicht nochmal kurz dann eingehst auf diese Frage von Martin aus, wie weit der Begriff Sicherheitsdilemma hier eigentlich ein geeigneter ist. Die Geschichtspolitik unter Putin ist ja nicht wirklich kohärent. Es gibt sowohl Bezüge zum Russischen Reich als auch Bezüge zur Sowjetunion. Und meines Erachtens sind es zum Teil dann auch sich widersprechende Traditionen, auf die aufgebaut wird. Gibt es denn in strategischer Hinsicht vielleicht hier trotzdem eine Logik? Kann man sagen, in dem Augenblick, in dem Putin sich in der Tradition auf das Russische Reich bezieht, Gibt es bestimmte politische Ordnungsvorstellungen, die er damit in den Vordergrund rücken will, während wenn er sich auf die Sowjetunion und diese Tradition bezieht, es eigentlich andere sind? Oder ist das einfach ein Eklektizismus, hinter dem es keine Logik gibt?
Also meiner Auffassung nach ist schon ein Muster darin zu erkennen, wie Putins Geschichtspolitik auf die Geschichte des Zarenreiches, die ältere davorliegende Geschichte Russlands und die Geschichte der Sowjetunion zurückgreift. Das ist ein vollkommen entideologisierter Umgang mit der Vergangenheit, der vollkommen auf die Größe, Bedeutung und tausendjährige Geschichte russischer Staatlichkeit abhebt, die dann eben epochal unterschiedliche Formen annehmen kann, also sei es die des Zarenreiches oder die der Sowjetunion. Und das kommt Putins ureigenem Interesse von Machterhalt entgegen, wenn Ideologie keine Rolle spielt. Und die wichtigste politische Ansage ist, Herrschaft darf sich nicht ändern, damit Stabilität herrscht. Eignet sich diese Behauptung einer tausendjährigen Staatsgeschichte natürlich sehr gut, um die eigene Herrschaft in diesen historischen Zusammenhang zu rücken. Davon abgesehen finde ich es auch immer wieder schwierig, einzuordnen, mit welcher Logik Putin auf die Geschichte der Sowjetunion und des Zarenreiches zugreift. Man liest ja in den Medien immer wieder, Putin wolle die Sowjetunion wiederherstellen. Den Eindruck habe ich nicht. Also er hat ja auch zuletzt in seinen Fernsehansprachen sehr starke Kritik an Stalin geäußert, dem er vorwirft, die Zentralisierung nach dem Zweiten Weltkrieg vernachlässigt zu haben. Also das klang so, als wenn Putin es am liebsten gesehen hätte, wenn Stalin die Unionsrepubliken alle aufgehoben hätte, um ausschließlich von Moskau aus zu regieren. Und aufhorchen ließ auch in der Fernsehansprache am 21. Februar von Putin der Satz, er halte es für einen historischen Fehler, dass ausgangs des Ersten Weltkriegs in den westlichen Regionen des ehemaligen Zarenreiches Nationalbewegungen Staaten gegründet hätten. Das muss eigentlich aus der Perspektive Finnlands, Estlands, Lettlands, Litauens, Belarus, der Ukraine und Georgiens alle Alarmglocken schrillen lassen und zeigt, dass Putin auch durchaus versteht, in Kategorien des russländischen Imperiums zu denken.
Vielen Dank dafür. Und ich glaube, dieser Hinweis ist auch insofern nochmal wichtig, weil der Angriff auf die Ukraine zeigt, wie ernst man eigentlich diese historischen Erörterungen wirklich nehmen muss und in ihren Bezug auf die Gegenwart. Bevor wir gleich jetzt zur ukrainischen Geschichtspolitik kommen, die ja auch in den letzten 20 Jahren sehr virulent war. Heidi, möchtest du kurz nochmal eingehen auf die Frage, wie weit dieser Begriff Sicherheitsdilemma hier eigentlich geeignet ist?
Ja, wir haben ja auch ganz bewusst eigentlich ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Ich persönlich würde schon sagen, Putin ist jetzt in einer gewissen Weise in einem Dilemma. Die Lage ist nicht oder die Invasion ist nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Und hat aber letztlich in der geschichtspolitischen Begründung im Endeffekt den optimalen Verlauf sozusagen angedeutet. Und da jetzt sozusagen relativ rasch eine Erzählung zu entwickeln, die sozusagen diese doch nicht ganz so flüssig gelaufene Invasion, wie er sich das vorgestellt hat, zu begründen, glaube ich, das wird ihn auch in eine Zwickmühle, in ein Dilemma gebracht haben. Wir müssen aber auch sagen, es ist letztlich auch die Frage, wir sprechen auch letztlich von Paradoxien von Sicherheit. Ja? In dem Narrativ geht es darum, um Sicherheit zu schaffen. De facto ist natürlich eine viel größere Unsicherheit auch geschaffen worden. Und insofern, glaube ich, müsste man durchaus auch mal konzeptionell viel stärker auch noch sich mit diesem Begriff auseinandersetzen. Das kann hier nur wirklich angedeutet werden und als Diskussionsgrundlage auch genutzt werden.
Vielen Dank. Was bedeutet, wir sollten in vielen Fällen lieber über Unsicherheitspolitik als über Sicherheitspolitik sprechen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur ukrainischen Geschichtspolitik und damit zu Andreas Umland. Auch in der Ukraine spielte Geschichte ja in den vergangenen 20 Jahren eine zunehmend starke Rolle. Das fing an vor allem, würde ich sagen, unter dem Präsidenten Juschenko, der in den Jahren 2005 bis 2010 Präsident der Ukraine war, der eine sehr aktive Geschichtspolitik betrieb, vor allen Dingen zur Rehabilitierung ukrainischer Unabhängigkeitskämpfer während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Andreas, wie würdest du das einschätzen? War dies eine eher innen- oder eine eher außenpolitisch ausgerichtete Strategie?
Ich denke, das war natürlich zuerst eine innenpolitische Strategie und hatte sich auch dann kontextualisiert in einer Reihe ganz anderer Themen, wie der Holodomor oder die Kosaken, die Kiewer Rus, Mazepa und so weiter. Teilweise wird also dieses Thema der ukrainischen Nationalisten, hier geht es vor allen Dingen um diese Organisation ukrainische Nationalisten, der Zwischenkriegszeit und der Zeit des Zweiten Weltkrieges, auch manchmal Bandera-Bewegung genannt, das war gar nicht so dominant, wie man das teilweise gesehen hat in den westlichen Medien, wo dieses Thema vor allen Dingen reflektiert wurde. Es gibt jetzt einen Aufsatz eines Historikers, der auch Mathematik studiert hat, Marian Luschner, der sich das mal angesehen hat, die Politik oder die Aktivitäten des ukrainischen Gedächtnisinstitutes und die auch statistisch ausgewertet hat. Und er hat also festgestellt, dass dieses Thema bei weitem nicht so dominant war, wie man das manchmal aus der westlichen Diskussion sehen konnte. Ich denke, hier kann man sich im Wesentlichen im Kontext unseres Seminars heute beschränken auf die russische Reaktion und Instrumentalisierung der ukrainischen Geschichtspolitik als ein Sicherheitsdilemma, weil nämlich die ukrainische Geschichtspolitik meiner Ansicht schon seit Juschenko, wenn ich vorher problematisch war, eben mit der Glorifizierung der Bandera-Bewegung. Allerdings diese Glorifizierung der Bandera-Bewegung, die eben zeitweise, so würde ich sagen, zumindest faschistisch war, von den eigentlichen Opfern eben dieser Bewegung, nämlich von den Polen und vom polnischen Staat und auch von Israel, nicht als eine Sicherheitsbedrohung empfunden wurde. Das wurde als Skandal empfunden, diese ukrainische Geschichtspolitik. Sie wurde kritisiert. Ein israelischer Präsident hat das direkt in einer Rede in der Rada gemacht. Es hat also etliche Eklats gegeben zwischen der Ukraine und Polen, was diese Geschichtspolitik seit Juschenko betraf. Allerdings hat es trotz dieser eben zweifelhaften Geschichtspolitik keine wirklichen, also keine nennenswerten Einschränkungen eigentlich der bilateralen Beziehung zwischen der Ukraine und Polen und zwischen der Ukraine und Israel gegeben. Einzig in den ukrainisch-russischen Beziehungen war das also sozusagen immer ein zentrales Thema und wurde auch schon lange vor der Annexion der Krim thematisiert und instrumentalisiert, obwohl die Verbrechen gegenüber Zivilisten, die EU begangen hat, während des Zweiten Weltkrieges sich eben weniger gegen Russen gerichtet haben. Dort hat es vor allen Dingen Kämpfe gegeben zwischen der EU und den Truppen des NKWD und sozusagen dieses Sicherheitsdilemma, wenn man überhaupt davon sprechen könnte, hätte eher die Polen und die Juden in der Ukraine betroffen. Aber wie gesagt, die Staaten haben das nicht als ein Dilemma empfunden. Was dann die Instrumentalisierung dieser Thematik durch Russland betraf, denn, vor allen Dingen eben jetzt in den letzten zwei Monaten, aber auch schon vorher, so war das eben ein Beispiel für selektive Erinnerung, für eine sozusagen ins Extreme getriebene Kirschenpflückerei, in der also bestimmte Episoden aus der Geschichte des ukrainischen Nationalismus dramatisiert und manipuliert wurden zu einer Bedrohung für den russischen Staat, die also nun von der Ukraine ausginge, dass also die Ukraine sich in ein Anti-Russland entwickelt habe. Dabei aber vergessend, dass es natürlich solche selektive Geschichtsschreibung in der, bei den meisten Nationen gibt. Und das ist in der Biografie von Nationalhelden, in der Geschichte bestimmter nationaler Bewegungen und Parteien und so weiter dunkle Seiten gibt, die eben von den verschiedenen Beobachtern unterschiedlich interpretiert werden. Man könnte ja im Grunde so etwas, was Russland jetzt gerade mit der Ukraine macht, indem sie also die Ukraine als faschistisch darstellt, sich auch für Deutschland vorstellen. Nicht, dass wenn man also bestimmte Elemente der selektiven Geschichtswahrnehmung in Deutschland jetzt in den Vordergrund stellen würde, also was weiß ich, die Übernahme des Eisernen Kreuzes in die des sogenannten Tatzenkreuzes in die Bundeswehr, die Übernahme der Nationalhymne, die auch das im Dritten Reich verwendet wurde durch die Bundesrepublik, der Bundesadler. Bis vor einigen Jahren gab es noch etliche Hindenburgstraßen in Deutschland und man könnte so weit gehen, irgendwie Martin Luther eben vor allen Dingen als Judenhasser zu betrachten. Also man könnte im Grunde ähnliche Narrative über auch Deutschland entwickeln und sich eben bestimmte Dinge herauspflücken und daraus dann einen faschistischen Staat konstruieren. Und sowas wäre natürlich in Bezug auf viele Länder möglich. Was in der Ukraine natürlich wiederum der Fall war, dass die Wahrnehmung der Organisation ukrainischer Nationalisten eben auch eine selektive Geschichtswahrnehmung war, bei der es eben weniger darum ging, dass Bandera mit den Nazis kollaboriert hat, sondern dass Bandera Insasse des Konzentrationslagers Sachsenhausen war, eben kein Wärter, sondern Insasse, und dass zwei seiner Brüder in Auschwitz umgekommen sind und dass er dann eben von einem KGB-Agenten ermordet wurde und so weiter. Und dass hier sozusagen diese selektiven Geschichtsnarrative aufeinanderprallen und hier letztlich, wenn dann diese Begriffe verwendet werden, wie ukrainischer Nationalismus, Bandera und so weiter, sehr unterschiedliche Dinge gemeint werden. Nicht? Also für die Ukraine, die neben eben die Organisation ukrainischer Nationalisten eben in der Tradition des ukrainischen Unabhängigkeitskampfes war, während die russische Propaganda eben ausschließlich Bandera-Bewegung als Teil eines europäischen Faschismus sieht. Und dabei auch natürlich, was man, glaube ich, auch noch bemerken sollte, die vielen Ambivalenzen in der Geschichte der Sowjetunion, auch in der Geschichte der post-sowjetischen Russischen Föderation ausblendet. Um vielleicht nur mal zwei Beispiele zu nennen. Also wenn jetzt sozusagen diese Kollaboration zwischen den ukrainischen Nationalisten und dem Dritten Reich in den Vordergrund gestellt wird, dann wird eben dabei nicht näher beleuchtet, dass es eben auch einen Grenz- und Freundschaftsvertrag zwischen der Sowjetunion und dem Dritten Reich gab, Ende September 1939, meiner Ansicht nach sowieso das eigentlich skandalöseste Dokument, so würde ich es zumindest sehen, überhaupt der Weltgeschichte im 20. Jahrhundert, wo es also tatsächlich einen Freundschaftsvertrag zwischen, man könnte es als zweiten Molotow-Ribbentrop-Vertrag bezeichnen, gibt. Und das wird dann eben nicht erwähnt, wird auch nicht diskutiert. Ich glaube, viele Russen wissen auch gar nicht, dass es einen solchen Freundschaftsvertrag gegeben hat. Oder wenn man jetzt eben diese Verbindung zum Faschismus herstellt in bestimmten ukrainischen Parteien und Traditionen, aber dabei zum Beispiel vergisst, dass es einen Vertrag gegeben hat über Zusammenarbeit zwischen der Partei Einiges Russland und der Freiheitlichen Partei Österreichs, deren erster Vorsitzender ein SS-Brigadegeneral war, Anton Reithalter. Und wiederum etwas sein wird, was den meisten Russen unbekannt sein wird, obwohl sie vielleicht wissen, dass es mal zwischen der FPÖ und Einiges Russland einen Kooperationsvertrag gegeben hat. Das ist übrigens gerade dieses Verhältnis zwischen Russland und der FPÖ sehr schön dargelegt worden von Anton Schachowzow Kollegen von mir in einem längeren Paper für mein Zentrum, das Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien, wo er diese Beziehung zwischen Russland und der FPÖ dargelegt hat. Also das sind so die Instrumente, selektive Geschichtserinnerung und historische Kirchenpflückerei, die dann eben dazu dienen, um hier ein Sicherheitsdilemma zu konstruieren.
Vielen Dank. Ich möchte noch mal einmal darauf zurückgehen, Heidi, was Andreas Ungarn gerade gesagt hat, dass eigentlich in der Geschichte selbst die Spannungen zwischen Polen und der Ukraine im Hinblick auf den Zweiten Weltkrieg wesentlich größer sind als jetzt im Rückblick Spannungen zwischen, sagen wir, der ukrainischen und der russischen Sowjetrepublik oder Ukrainern und Russen während des Zweiten Weltkriegs. Jetzt ist es ja so, dieses Massaker in Wolynien an der polnischen Bevölkerung durch die ukrainischen Unabhängigkeitskämpfer hat ja doch zu einem sehr großen Konflikt geführt zwischen der Ukraine und Polen. Wenn ich es richtig sehe, gab es eigentlich 2014 eine große Unterstützung in Polen für den Maidan. Und dann kühlt sich das Verhältnis in den nächsten Jahren aber wirklich sehr stark ab. Und das meines Erachtens kristallisiert sich das an diesem Umgang mit diesem Massaker in Wolynien. Und sowohl der Sejm als auch die Werchowna Rada haben dann ja auch Beschlüsse, in denen sie jeweils dieses Massaker charakterisieren, beziehungsweise die ukrainischen Unabhängigkeitskämpfer dann doch als Volksbefreier stilisieren oder anerkennen. Heidi, warum jetzt, wenn wir sagen, Geschichte ist ein Sicherheitsdilemma, kannst du sagen, warum dieser Konflikt um das Massaker in Wolynien 2015, 16 so hochkocht, und hätte das damals auch das Potenzial gehabt für ein größeres Sicherheitsrisiko?
Oh, ich glaube eher nicht. Ich versuche das Ganze jetzt mal. Es ist natürlich jetzt die berühmte Frage, die sich eigentlich ein Historiker oder eine Historikerin nicht in dieser Form stellen kann. Ich glaube, man muss immer auch noch fragen, welche Akteure und mit welchen Intentionen dahinter stecken. Und Geschichtspolitik und natürlich dann die Berufung auf bestimmte Ereignisse oder auch eben diese konfligierenden Interpretationen dienen ja letztlich darum, um bestimmte Ziele zu legitimieren. Und selbst wenn es dann sozusagen Deutungskonflikte gab, glaube ich nicht, dass diese Konflikte zwischen Polen und der Ukraine in dieser Form von den Akteuren her so zum Eskalieren gebracht worden wären, weil es geht da tatsächlich eher um eine Darstellung für die eigene Gesellschaft und weniger letztlich um politische, außenpolitische Ziele zu erreichen. Und das ist ja jetzt eine ganz andere Situation. Und da wird Geschichtspolitik genutzt, um eine Invasion, ein militärisches Eingreifen zu legitimieren. Letztlich hat das Ganze natürlich auch eine Rückwirkung heute in die russische Gesellschaft hinein. Die soll gefestigt und sozusagen als Identifikation gebracht werden. Während dieser geschichtspolitische Konflikt 2015-16 zwischen Polen und Ukraine jeweils für die eigenen Gesellschaften eine Rolle spielte. Aber ich glaube nicht, dass es so weit gegangen wäre, dass es dort zu einer größeren, nicht geschichtspolitischen, sondern eher militärischen Auseinandersetzung überhaupt gekommen wäre. Ich glaube, dass weil die Intentionen der dahinterstehenden Akteure ganz andere waren.
Vielen Dank. Ich möchte gleich nochmal auf diese Frage eingehen, wie weit Geschichtspolitik eigentlich lediglich der Legitimation dient oder wie weit es hier doch auch um einen Zweck an sich geht. Aber bevor ich das tue, möchte ich Andreas nochmal einmal zurückkommen auf die ukrainische Geschichtspolitik, weil das Interessante ist ja, dass die unter Janukowitsch weitergeführt wird. Es ist ja nicht so, dass wir nur in dieser Ära Juschenko diese aktive Geschichtspolitik haben, gerade in die Ära der Regierung von Präsident Viktor Janukowitsch fällt ja diese sogenannte Dekommunisierung, bei der es eigentlich darum geht, diese Traditionen diese sowjetischen Traditionen rauszunehmen, auch aus dem öffentlichen Erscheinungsbild.
Du meinst Poroschenko jetzt? Du meinst Poroschenkos Präsidentschaft?
Ach so, Poroschenko, stimmt, ja. Ja. Aber lassen sich denn hier, Entschuldigung, ja, natürlich Poroschenko, gibt es jetzt Linien zwischen der Politik von Juschenko und dann der Politik von Poroschenko, also der Dekommunisierung? Kann man die so in einer Linie sehen? Und diese Politik der Dekommunisierung, lässt sich für die irgendwie Anhaltspunkte finden, dass auch die unter dem Aspekt Sicherheitspolitik diskutiert wurde?
Also ich denke, es gab eine ideologische Kontinuität zwischen den Präsidentschaften Juschenkos und Poroschenkos, gerade also dann die letzten halben Jahre der beiden Präsidentschaften, wenn man die sich anschaut, auch paradoxerweise, also ganz bizarr eigentlich, also Juschenko wird zum Ende seiner Präsidentschaft zum immer offensichtlicheren Nationalisten und verliert dann spektakulär die Präsidentschaftswahlen 2010. Poroschenko tut genau dasselbe und wird dann, also Poroschenko war am Anfang seiner Präsidentschaft noch relativ moderat, hatte sich da auch erstaunlich tolerant gegenüber der russischen Sprache und so weiter und geäußert und wird dann im letzten Jahr seiner Präsidentschaft auch immer nationalistischer und verliert dann auch spektakulär die Wahlen 2019. Also diese Parallelität in der Ideologie gab es schon. Was sich aber natürlich sehr unterschieden hat, war dann ab 2014 der Kontext. Denn gesamte Kulturpolitik, nicht nur die Geschichtspolitik der Ukraine, war dann natürlich geprägt von der Annexion der Krim und diesem Pseudobürgerkrieg in der Ostukraine. Und dann waren also sowohl diese Gesetze zur Dekommunisierung von 2015, als auch dann das Bildungsgesetz von 2019, als auch dann die Ablösung der ukrainischen orthodoxen Kirche vom Moskauer Patriarchat 2019 das neue Sprachengesetz. Das waren natürlich alles Reaktionen auf die Annexion der Krim und diesem schon genannten Pseudobürgerkrieg. Das waren alles Reaktionen darauf und die haben dann eben leider auch zur Entfremdung geführt zwischen der Ukraine und Polen in Reaktion auf diese Dekommunisierungsgesetze. Die wurden leider auch angenommen am selben Tag, an dem der damalige polnische Präsident Komorowski in der Werchowna Rada gesprochen hat. Dann eben auch die Bildungs- und die Sprachengesetze haben zur Entfremdung zwischen der Ukraine und Rumänien und zwischen der Ukraine und vor allem Ungarn geführt. Also der Kontext war dann schon ein ganz anderer und man kann auch sagen, dass die Politik unter Poroschenko radikaler geworden ist. Nicht? Also man hat nun auf einmal eine ganze Reihe von Gesetzen, die also wirklich sozusagen den Kulturbetrieb in der Ukraine verändert haben. Das war unter Juschenko noch nicht der Fall. Da gab es dann zwar das neue Gedächtnisinstitut und mit dieser Ausrichtung auch schon, aber das war noch alles also wesentlich sozusagen toleranter. Und dann, als ich eben auch herausstellt, 2014, 2015, dass diese eigentlich hyperliberale ukrainische Kulturpolitik, ob nun in Sprachen oder im Geschichtsbereich oder im Bildungsbereich oder auch was die Religion betrifft, eben dann doch nicht zu einer friedlichen Situation, zu friedlichen Beziehungen zu Russland geführt hat, dann erst kommt es also tatsächlich zur aktiven Nationalstaatsbildung, also zu einer Nationalisierung sozusagen des ukrainischen Staates. Vorher war das ja alles, obwohl die ukrainische Sprache als einzige Staatssprache galt und eben als auch schon diesen Bandera-Kult gab, war das alles ja eigentlich eher individuell. Das konnte jeder machen, wie er wollte. Und dann ab 2014 gibt es dann tatsächlich eine Verstärkung dieser Tendenzen. In gewisser Hinsicht ist das zu bedauern, aber ich verstehe es eben auch, weil man eben mit der mit dieser liberaleren Geschichts- und generell Kulturpolitik nicht gut gefahren ist. So zumindest war eben die Perzeption in der Ukraine.
Vielen Dank, wobei ich es sehr interessant finde, diese These, dass sowohl Juschenko als auch Poroschenko dann im Grunde genommen von den Wählerinnen und Wählern abgestraft wurden, als sie zunehmend nationalistisch wurden. Das ist eigentlich eine interessante Beobachtung, eine interessante These. Heidi Ankircher hat es eben schon im Chat geschrieben. Falls Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns die bitte im Chat. Ich habe gerade schon gesagt, Martin, dass ich gerne noch mal darüber sprechen würde, ist Geschichtspolitik eigentlich wirklich lediglich immer ein Instrument der Legitimierung? Also hat es einen rein instrumentellen Charakter? Oder kann man sagen, dass Geschichtspolitik auch ein Zweck an sich ist?
Also ich denke, dass Geschichtspolitik in der Tat unterschiedliche Funktionen erfüllen kann. Sie kann versuchen, ex post etwas zu legitimieren. Sie kann aber auch versuchen, Ziele zu formulieren und proaktiv etwas in Bewegung zu setzen. Und es kann auch Situationen geben, in denen politische Akteure geschichtlichen Fragen so viel Bedeutung beimessen, dass sie darüber den Abgleich mit anderen Kategorien vollkommen ausblenden. Das ist ja der Eindruck, den man in den letzten Monaten von Wladimir Putin gewinnen konnte.
Vielen Dank. Man hat ja das Gefühl, dass wir inzwischen immer stärker wieder zu so einer Art von Kreml-Astrologie zurückkommen. Was denkt Putin wirklich? Was mich aber interessieren würde, wie weit hätte das eigentlich eine Relevanz? Andreas Umland, wie weit hätte es eigentlich eine Relevanz, ob Putin an die Geschichtsinterpretation, die er in seinen Äußerungen und in seinen Aufsätzen ja darlegt, wie weit ist es von Relevanz, ob er daran wirklich glaubt oder ob diese für ihn einen rein instrumentellen Charakter haben?
Ja, letztlich können wir das nicht genau wissen. Also mein Eindruck ist schon, dass die teilweise glauben, was sie da erzählen und dass dann sozusagen das auch so eine Eigendynamik entwickelt. Und dass dann vielleicht sozusagen die eigene Manipulation sozusagen dann auf die Manipulatoren auch zurückwirkt. Aber das Entscheidende ist eben, dass es in Russland doch weitgehend zu funktionieren scheint. Dass die Geschichtspolitik tatsächlich als Sicherheitsdilemma für die Russen entsteht, weil sie eben meinen, weil viele scheinbar glauben, dass es da einen neuen Faschismus gibt in der Ukraine. Und dann gibt es eben bestimmte Symbole, bestimmte Episoden, bestimmte sozusagen Kirschen, die man sich da pflücken kann und die man immer wieder dann auch darstellt, nicht? Also bestimmt der rechte Sektor, diese Azov-Bewegung, die Freiheitspartei und so weiter, in der Geschichte der Bandera-Bewegung. Dann wird das immer wieder wiederholt und dann erscheint es als etwas Dominantes in der Ukraine, obwohl wir eben wissen, dass die rechtsextremen Parteien in der Ukraine schon ungewöhnlich sind, aber im europäischen Vergleich aber eben, ich habe mir das mal genauer angesehen, ungewöhnlich schwach sind. Das ist eigentlich das Ungewöhnliche am ukrainischen Rechtsextremismus, sowohl im osteuropäischen Kontext, man könnte sogar sagen im gesamteuropäischen Kontext, wenn man also die Wahlergebnisse, die organisatorische Stärke der Rechtsextremisten in der Ukraine vergleicht mit denen anderer, nicht nur osteuropäischer Staaten, sondern eben auch vieler westeuropäischer Staaten, dann verwundert eigentlich die Schwäche des ukrainischen Rechtsradikalismus bei den Wahlen. Lediglich für 2 Jahre hatte der Rechtsextremismus mal eine Fraktion von 2012 bis 2014, dann auch für circa 9 Monate einige Minister in der Regierung 2014. Aber wenn man das im Vergleich zu anderen Ländern, dann ist das eher ungewöhnlich schwach. Aber das wird sozusagen den Russen nicht erzählt. Den Russen wird immer wieder erzählt, werden immer wieder die irgendwelche Bilder gezeigt von marginalen Grüppchen oder von letztlich aus der Geschichte herausgepickten Episoden. Und das wird endlos wiederholt und erzeugt dann eben, würde ich sagen, erfolgreich bei vielen Russen den Eindruck, dass es da wirklich sozusagen eine Wiedergeburt des Faschismus gibt. Und dass jetzt wieder im Grunde die russische Armee wieder das tut, was sie eben schon 1941 bis 1945 getan hat. Mhm. Leider funktioniert das.
Vielen Dank. Vielleicht beantwortet das in Teilen, aber das, Andreas, solltest du selbst entscheiden. Schon die Frage von Dirk Tröndler aus dem Chat. Dirk Tröndler schreibt, kann es nicht sein, dass die Nationalisten das nationale Narrativ der Ukraine übernommen haben, weil es da keine staatliche Gegenwehr gab aufgrund des schwachen Staats in der Ukraine?
Also wie gesagt, das Bild, was wir haben, dass sozusagen Bandera und die UN das zentrale Thema der ukrainischen Geschichtspolitik ist, das stimmt gar nicht. Das ist teilweise ein Produkt russischer Propaganda und teilweise auch ein, würde ich sagen, Produkt schräger westlicher Berichterstattung. Ich habe schon darauf hingewiesen, es gibt eine statistische Untersuchung der Tätigkeit des ukrainischen Gedächtnisinstituts, wo herauskommt, dass das gar nicht dominant ist in der Tätigkeit dieses Gedächtnisses, dass da ganz andere Themen viel, viel stärker betont werden in der offiziellen ukrainischen Geschichtspolitik, wie zum Beispiel der Holodomor oder die Kosakenbewegung, die Kiewer Rusi und so weiter. Und dass es in der Außenperzeption eben zu viel dargestellt wird, dass das also ein ganz zentrales Thema ist. Das ist und letztlich, ich halte es schon für eine bedauerliche Entwicklung in der ukrainischen, ich halte es auch für ein Problem der ukrainischen Geschichtspolitik, insbesondere weil es eben für lange Jahre die Beziehung zu Polen vergiftet hat, insbesondere unter Poroschenko, und eben eine stärkere Annäherung, die wir ja jetzt haben in den letzten zwei Monaten, insbesondere zwischen Polen und der Ukraine, verhindert hat. Aber trotzdem ist das sozusagen auch nichts Ungewöhnliches im osteuropäischen Vergleich. Es gibt ja sozusagen also in allen osteuropäischen Ländern eher ambivalente Geschichtspolitiken. Nur die ukrainische geschichtspolitische Ambivalenz, die ist nun mal besonders sozusagen populär, auch im Westen, nicht nur in Russland. Da schaut man besonders genau drauf. Ich weiß nicht genau warum, aber das ist sozusagen von besonderer Relevanz. Also man könnte sich ja auch auf die Geschichtspolitik der baltischen Staaten oder generell auf die Kulturpolitik oder auch die Staatsbürgerpolitik konzentrieren. Dort wird ja teilweise viel entschiedener vorgegangen als in der Ukraine. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal die Staatsbürgerpolitik nimmt in den baltischen Staaten, dass dort es eben nicht alle Bürger, die 1991 dort gelebt haben, sofort Staatsbürger geworden sind, sondern man musste dann erst eine Prüfung ablegen oder so. Sowas gab es in der Ukraine nicht. Und obwohl es da gibt es so eine komische Verschiebung, dass die Ukraine als irgendwie so ein Problemstaat angesehen wird, ist sie wahrscheinlich auch, aber das sind eben die meisten osteuropäischen Staaten, was Geschichtspolitik betrifft.
Vielen Dank, das bestätigt ja auch diese grundsätzliche These von Heidi Heinkircher, also dass diese Geschichtspolitik eben eigentlich in all diesen Ostmittel- und osteuropäischen Staaten so eine starke Rolle spielt, auch weil es diese Unsicherheiten gibt. Es gibt jetzt noch eine zweite Frage. Juschenko beginnt in den Jahren 2003, 2004 sich mit Banderas nicht kritisch, außer einmal mit Also gut, es geht hier nochmal um die Frage, vielleicht ganz kurz an dich, Andreas, wie ist das einzuschätzen? In der Tat hat es ja damals einen großen Aufschrei gegeben, als in der Ukraine dann dieses Bandera-Denkmal eingeweiht wurde und kamen dann ja auch noch viele dazu. Also es ist ja nicht bei diesem einen Bandera-Denkmal geblieben, trotz eben dieser auch der internationalen Proteste und der Proteste eben von russischer Seite. Vielleicht ganz kurz dazu eine Einschätzung und gerne kurz was zur deutschen Geschichte sagen.
Ich habe sehr viel dagegen angeschrieben, vor allen Dingen aus außenpolitischen oder geopolitischen Gründen, weil eben diese Geschichtspolitik, die ukrainisch-polnischen und auch die ukrainisch-israelischen Beziehungen vergiftet hat. Trotzdem muss man eben sagen, dass der Bandera, der da geehrt wird von Juschenko und auch von Poroschenko und von vielen Ukrainern, das ist eben nicht der Faschist Bandera, nicht? Das ist eben der Freiheitskämpfer Bandera, der für die Freiheit, für die Unabhängigkeit der Ukraine gestorben ist, dessen Familie auch gepeinigt und ermordet wurde für die Freiheit der Ukraine. Das ist der Bandera, der da verehrt wird, nicht? Also wenn wir die Konrad-Adenauer-Stiftung heißt nicht Konrad-Adenauer-Stiftung, weil Konrad Adenauer mal so ein toller Kolonialist war, nicht? Und wir sozusagen und alle Leute, die Konrad Adenauer gut finden, finden automatisch auch Kolonialismus gut. Oder wenn die Leute in eine lutherische Kirche gehen, dann gehen sie ja nicht in die Kirche des Judenhassers, Martin Luther, sondern sie gehen in die Kirche des Kirchenreformers, Martin Luther, nicht? Das ist sozusagen diese Darstellung, das ist also Bandera ist nur ein Faschist, ja, und das war also ein Faschistendenkmal und eine Faschistenehrung. Das ist einfach nicht so, nicht? Also wie.
Gut, dann ist es diese selektive Wahrnehmung, die aber natürlich trotzdem problematisch ist. Und das erleben wir ja auch in Deutschland immer wieder, ja, dass Figuren, die lange irgendwie auch im historischen Gedächtnis noch eine besondere Bedeutung haben, irgendwann von ihrem Sockel. Ja. Vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes sogar heruntergeholt werden, weil man feststellt.
Ja, oder nicht heruntergeholt werden. Ja. Oder sie bleiben auf dem
Insofern Fall, wäre das dann sicherlich auch die Forderung.
Die Erinnerung, wird gelöst von der eigentlichen historischen Figur.
Ja, gut. Ich möchte damit noch mal kurz zur deutschen Geschichte kommen, Martin, weil du das ja am Anfang auch angesprochen hast. Und im Grunde genommen, wenn man sich die den ostdeutschen und westdeutschen Umgang, also nach dem Krieg mit der Geschichte des Nationalsozialismus anschaut, dann sieht man auch daher, dass das durchaus auch sicherheitspolitische Aspekte hatte. Also Westdeutschland hat dann in den 50er, 60er Jahren doch die Verantwortung für die Ermordung an den europäischen Juden akzeptiert als eine Verantwortung, die er erwächst als Nachfolgestaat. Und das war sicherlich auch Teil der Integration in die westliche Staatenwelt. Gleichzeitig haben wir Ostdeutschland, das im Grunde genommen den Beitrag der Sowjetunion im Kampf, im Sieg gegen den Faschismus als einen Aspekt sehr stark gemacht hat und auch die Sowjetbürger, unabhängig davon, wer sie dann waren, als Opfer gesehen. Und das, denke ich, erklärt sich auch ganz stark oder war Teil dieser Ostintegration. Interessanterweise spielte ja jetzt auch in diesem Ukraine-Krieg, auf den wir jetzt zurückkommen zum Schluss, spielte ja der Rückgriff auf die Geschichte wieder eine Rolle, sowohl bei denjenigen in der deutschen Politik, die befürworteten, dass es Waffenlieferungen an die Ukraine geben soll, als auch bei denjenigen, die sich strikt dagegen ausgesprochen haben. Interessanterweise haben beide Seiten mit der Geschichte argumentiert. Lässt sich insgesamt, wenn wir uns Deutschland jetzt anschauen, lässt sich insgesamt so ein Paradigmenwechsel in Deutschland im Umgang mit der Geschichte, vor allen Dingen im Umgang mit der Verantwortung, die erwächst aus dem Zweiten Weltkrieg, erkennen?
Ich halte das momentan noch für eine offene Frage. Jetzt erst kürzlich ist in der FAZ ein Text von Peter Höres erschienen, der auch die Geschichte befragt, um eine Antwort zu finden, ob Deutschland Waffen liefern sollte. Und bezeichnenderweise beschäftigt er sich darin mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und mit der Ostpolitik der sozialliberalen Koalition von Willy Brandt und nicht mit dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe den Eindruck, um diese Ost-West-Geschichte aufzugreifen, von der du sprachst, dass diese Auseinandersetzung mit dem Kommunismus in der Bundesrepublik im Kalten Krieg dazu geführt hat, dass die Deutschen in der Bundesrepublik sich lange Zeit überhaupt nicht mit Deutschlands Vernichtungskrieg im östlichen Europa beschäftigt haben. Und das auch nicht nachgeholt haben in den Jahrzehnten, in denen sich dann Holocaust-Erinnerung in der deutschen Erinnerungskultur etablieren konnte. Und das führt jetzt ganz eklatant zu einem Unwissen einer Leerstelle und auch einem Mangel bei einigen an Empathie für das, was die Ukrainerinnen und Ukrainer gerade erleben. Insofern, wenn wir also fragen, ist jetzt tatsächlich schon Zeitenwende oder wissen wir noch gar nicht so genau, ob wir diese Zeitenwende wirklich mitmachen und hinbekommen, dann richtet sich diese Frage auch an den Umgang mit der Vergangenheit. Und das wird mit Sicherheit eine Frage sein, die noch stark zu diskutieren ist. Und ich hoffe, dass dafür ausreichend Raum und Gelegenheit sein wird, um diese Leerstellen der Erinnerung, die dabei offenkundig zutage treten, zu füllen und damit sensibler und bewusster umzugehen.
Vielen Dank. So, ich sehe, dass wir noch eine Frage aus dem Chat haben. Die nehme ich jetzt als allerletzte Frage noch herein und damit schließen wir dann. Es ist eine Frage von Ilse Kreuzberg. Die Hauptlinie von Putins Rechtfertigung für den Krieg ist doch die Bedrohung durch den Westen. NATO-Osterweiterung, die Ukraine als Marionette der USA. Es droht ein ukrainischer Angriff auf Russland. Das Anti-Russland wird von den USA auf Russland losgehetzt. Nur deshalb sagen die Leute in Moskau, auf der Straße, man führe einen Krieg gegen die Amerikaner. Hier spielt Putins Historienerzählung vom ewigen Kampf gegen den Westen als bedrohte Festung die Hauptrolle. Ich sehe gerade, das ist eigentlich eher eine Feststellung. Möchte jemand von Ihnen das noch kurz kommentieren? Das wäre dann der Abschluss unserer Veranstaltung. Martin.
Also ich finde, daran zeigt sich, wie sehr der Umgang mit der Vergangenheit Putins eigentlich gar nicht mehr mit dem Wort selektiv zu kennzeichnen ist, sondern wie fiktiv das eigentlich ist. Also es springt ja in der Tat ins Auge, welchen großen Stellenwert der Kulturkampf mit dem Westen in der russischen Propaganda einnimmt. Aber gleichzeitig wird diese Propaganda von einer Elite formuliert, die in ihrem Konsumverhalten ja vollkommen westlich geprägt ist. Also dieser riesengroße Palast, den Putin da in Gelendzhik am Schwarzen Meer sich hat hinstellen lassen, der ist ja gespickt mit Architektur- und Kunstzitaten Europas aus dem 18., 19. Jahrhundert. Und dafür könnte man viele Beispiele anführen. Also es ist ein vollkommen fiktiver Umgang mit Vergangenheit in dieser Geschichtspropaganda.
Vielen Dank. Der Krieg in der Ukraine geht leider bisher noch weiter und sicherlich werden wir auch weiter über die Rolle von Geschichte und Geschichtspolitik in der Außenpolitik und auch in Fragen von Sicherheit diskutieren. Ich möchte Sie an dieser Stelle schon hinweisen auf die zweite Veranstaltung im Rahmen dieser Reihe Perspektiven der historischen Sicherheitsforschung. Am nächsten Dienstag um 17 Uhr geht es um die Frage Sicherheit durch Intervention. Und das ist eine Veranstaltung mit dem Historiker Christian Wenzel und dem Völkerrechtler und der Völkerrechtlerin Tino Maraun und Caroline von Galf. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unseren drei Referentinnen und Referenten, bei Heidi Hein-Kircher, bei Andreas Umland und bei Martin Aust und wünsche Ihnen allen jetzt noch einen guten Abend.